so ist, das können uns unsere Gäste heute Abend sicher sehr gut nahe bringen. Da ist der Herr Pfarrer Karl Hermann Büsch. Guten Tag, Herr Büsch. Ja, Herr Büsch, Sie sind ja so der Ideengeber. Ist das richtig?
Nein, das wäre zu verstärkt gesagt. Also die Ideen waren sicherlich schon länger in diese Richtung. Aber richtig ist, dass ich also mit einer der starken Promotoren war.
Mhm. Bei uns auch zu Gast ist der Psychotherapeut Hubert Schunkert. Guten Tag, Herr Schunkert.
Guten Abend.
Wie sind Sie zum Paulushaus gekommen?
Ich bin freier Mitarbeiter im Paulushaus und arbeite als Psychotherapeut und von Beruf bin ich Diplompädagoge in einer psychiatrischen Nachsorgeeinrichtung der Kölnring GmbH, wo wir chronisch erkrankte, psychisch kranke Menschen betreuen. Ja, und das hängt einfach mit dem Thema zusammen. Religiöse Erfahrung, Spiritualität im Zusammenhang mit psychiatrischer Erkrankung, mit Psychose, ist ein Thema, was mich schon vor 15, 16 Jahren interessiert hat. Ja, und mir sind dann solche Menschen begegnet und das hat mich dann auch zum Paulushaus geführt.
Und auch zum Paulushaus geführt worden ist Elisabeth Krämer. Sie ist eine derjenigen, die die Hilfe im Paulushaus in Anspruch nehmen konnten und auch haben. Tag, Frau Krämer. Wie kamen Sie denn aufs Paulushaus?
Aufs Paulushaus gekommen bin ich eigentlich durch eine ganz große Krise. Und zwar war ich auf dem Umweg über die Naturwissenschaften und Esoterik zum Glauben gekommen. War dann gnadenlos einsam, weil ich mit Gott im Reinen war und ich habe mit Gott überhaupt keine Probleme gehabt. Aber wann immer ich das Wort Gott aussprach, dann begannen alle Leute zu sagen, oh Gott, Krieg und Kirche, schlechtes Gewissen und sowas. Und ich fühlte mich total alleine.
Waren das jetzt Ihre Umwelt gewesen oder wer hat so reagiert?
Eigentlich alle Leute, die ich kannte. Ich kannte keine Leute, die anders reagiert haben, also... Und das sind auch wunderbare Menschen. Aber ich war einfach sprachlos. Mhm. Ich war sprachlos, hatte fürchterliche Depressionen. Ich bin von Kindheit an krank. Das wusste man aber damals noch nicht. Das ist schon so lange her. Und habe es dann irgendwie geschafft, mein ganzes Leben so mit meiner Krankheit dann irgendwie durchzuziehen, ohne dass andere Leute sagten, dass ich krank bin. Die sagten also, du bist gesund und du kannst das und du schaffst das. Dann habe ich es dann doch nicht geschafft und wurde dann beschimpft, weil ich es nicht schaffte. Und in dem Moment, als der Arzt mir sagte, ja, Frau Krämer, Sie sind psychisch krank, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.
Weil man Sie wahrgenommen hat, auch in Ihrer Not.
In meiner Not, also ich war total verzweifelt. Ich war am Ende, ich hatte einen katatonischen Zustand.
Was ist das?
Ich saß 5 Stunden im Badezimmer und bewegte mich nicht mehr und kam dann eben auf die geschlossene Station. Und fühlte mich da das erste Mal in meinem Leben wirklich geborgen und aufgehoben. Und das zweite war dann das Paulushaus, wo ich auch wirklich geborgen und aufgehoben fühlte.
Sie haben Ihre Geschichte erzählt. Jetzt möchte ich doch als nochmal den Herrn Schunkert fragen. Wir sprechen von psychisch kranken Menschen. Dann gibt es auch den Titel sozusagen des Paulushaus, Psychiatrie erfahrene Menschen. Wann ist ein Mensch psychisch krank? Das war ja offensichtlich auch gar nicht sehr leicht für die Ärzte, das bei der Frau Krämer festzustellen. Können Sie uns da ein bisschen helfen?
Es ist eine nicht so einfache Frage, weil es ein Grenzbereich ist, in dem wir uns hier bewegen. Was ist psychisch krank? Aber ich sag mal, eine Definition ist, dass ich nicht mehr so funktioniere und leistungsfähig bin, wie die Gesellschaft das von mir erwartet.
Ja, der Gesellschaft kann ja ganz hohe Maßstäbe setzen. Wir sagen ja, wir sind heute eine Leistungsgesellschaft, also ja. Da kann ja gar nicht jeder mit und ist trotzdem vielleicht noch nicht krank. Mhm.
Gut, es gibt natürlich diagnostisch gesehen klare psychiatrische Krankheitsbilder und wir sprechen hier von den Krankheitsbildern der Psychosen und darunter dann die Schizophrenien. Das ist eine Gruppe der Psychosen.
Kann man denn so sagen, dass Psychosen etwas sind, wo man quasi jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal, eine Macke oder eine Eigenheit hat, sondern das eben schon übergeht in den Bereich der Krankheit. Da ist eine chronische Krankheit, die dahinter steckt. Ich versuche es ein bisschen abzugrenzen, weil wenn es heißt, psychiatrieerfahrene Menschen kommen zum Paulushaus, ist einfach nochmal die Frage, welche Menschen sind psychiatrieerfahren?
Also wenn wir von chronisch psychisch kranken Menschen sprechen, mit denen ich hauptsächlich zu tun habe und auch einige in das Paulushaus kommen, dann sind das Menschen, die der Unterstützung bedürfen. In allen lebenspraktischen Fragen, angefangen vom Wohnen, ja, Einkaufen, ihr Leben halt zu bewerkstelligen.
Pfarrer Büsch, Sie sind ja...
Vielleicht kurz in Ergänzung.
Ja.
Das ist sicherlich ein Blick von außen und nicht vollständig, aber hilft so ein bisschen zu orientieren. Also unter diesem Begriff chronisch psychisch krank, ja, verstehen wir Menschen, die eben durch psychotische Erfahrungen, wie Herr Dschungert davon sprach, oder durch Erfahrungen schwerster Depressionen, wie die Elisabeth sagte, immer wieder also in Lebenskrisen kommen, die tatsächlich dann auch nur mit intensiver psychiatrischer Unterstützung zu leisten sind. Auf der anderen Seite daneben es aber lange Gesundheitsphasen gibt, also wo sehr häufig eben der Fall ist, dass es Krisensituationen gibt, wo auch eine psychiatrische Behandlung in einem Krankenhaus notwendig ist, aber eben daneben ein gutes sozialpsychiatrisches Umfeld hilft, möglichst normal und gemeindenah leben zu können und jenseits von klinischen Behandlungsräumen.
Sie waren ja gar nicht von Anfang an Pfarrer, Herr Pfarrer Büsch, sondern Sie haben ja erst ein ganz anderes Leben gehabt und sind dann als Pfarrer zur Klinik Seelsorge gekommen. Können Sie uns das ein bisschen erzählen, wie so Ihr Weg war?
Ja, also ich kann ganz kurz sagen, also von meinem Ursprungsberuf her, ich habe Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften studiert, bin ich Diplomkaufmann und war eine Zeit lang in der Unternehmensberatung tätig und habe dann mit 27 Jahren mich entschieden, Theologie zu studieren und Priester zu werden und dies sicherlich ganz stark auch mit der Motivation, in die Einzelfallseelsorge oder in die ganz direkte, unmittelbare seelsorgliche Begleitung von Menschen zu gehen. Ja, und das hat sich dann auch erfreulich so ergeben, nachdem ich bin also 1991 geweiht worden, nachdem ich 4 Jahre in der, in Anführungszeichen, normalen Pfarrseelsorge war, bin ich dann ab 1995 in der Psychiatrie-Seelsorge tätig.
Und wieso Ihr Start dort war, was Sie erlebt haben, was vielleicht auch Sie geprägt haben, das hören wir gleich nach der Musik. Ja. Domradio Gruppen zu Gast. 3 Gäste haben wir hier, sie sind alle... haben in irgendeiner Form mit dem Paulushaus zu tun und das ist ein Haus, das Menschen, die in der Psychiatrie waren, hinterher seelsorgerisch begleitet. Pfarrer Karl-Hermann Büsch ist sozusagen ein spätberufener Pfarrer, wenn man will, ein bisschen später vielleicht als andere. Und er hat seinen Weg in die Klinikseelsorge gefunden und dann auch ganz speziell in die Psychiatrie. Wie waren denn so Ihre ersten Erfahrungen dort?
Ja, sicherlich am Anfang die Fragestellung, ich sage es mal etwas verkürzt, was ist eigentlich Psychotherapie und was ist Seelsorge? Also es hat da schon eine Zeit lang gebraucht, um da eine gewisse Rollensicherheit zu bekommen. Ich denke, was sehr hilfreich ist, dass wir eine sehr gute und qualifizierte Fachausbildung haben.
Das heißt, Pfarrer allein zu sein, das genügt gar nicht?
Ich denke nicht, nein. Also jetzt, um wirklich hilfreich und sagen wir es aus unserer Tradition segensreich in diesem Feld tätig zu sein, glaube ich, gehört schon ein bisschen mehr dazu als nur guter Wille.
Was war denn so Ihre erste Erfahrung? Sie haben ja Menschen kennengelernt, die Sie vielleicht früher so nie kennengelernt haben.
Ja, meine erste Erfahrung war, dass in den seelsorglichen Begegnungen sich eigentlich die Vielfalt widerspiegelt, die es auch in normalen Begegnungen mit Menschen geht. Natürlich eben all in ihren Extremformen. wenn ich einem manischen Menschen begegnete, der mich in seiner überbordenden Begeisterung fast infizierte, war das schon eine Extremerfahrung. Umgekehrt ein Menschen in einer schwersten Depression, der wie im Grab tot da ist und ich den Eindruck habe, erreiche ich ihn überhaupt, nimmt er mich überhaupt wahr und ich erst viel später erfahren habe, was in dieser Begegnung für ihn in dieser schweren Krise doch an kleinen Signalen herüberkam. Oder eben, wenn ich einen Menschen in der Psychose erlebt habe, im Wahn, dass er beseelte und beglückte Gotteserfahrung machte, oder eben halt umgekehrt, Menschen, die in ihrer Psychose erlebten, mitten in der Hölle zu sein. Menschen, die unter extremer Schuldgefühlen standen. Also all diese Stichworte, sie deuten darauf hin, dass in der Klinik und dann eben als Seelsorger sie Menschen begegnen, die an einer absoluten Grenzerfahrung ihres Menschseins stehen. Und das ist sicherlich nochmal dann auch eine eigene Herausforderung. Und das empfinde ich das Entscheidende, trotz allem in Kontakt zu kommen mit dem Menschen, in eine Begegnung zu kommen, wo eine wirklich Du-auf-Du-Begegnung stattfindet. Und die gestaltet sich eben sehr unterschiedlich. Ich habe versucht, ebenso anhand verschiedener Flächs so einen kleinen Eindruck Ihnen dazu vermitteln.
Mhm. Frau Krämer sagte, also erst habe ich gar nicht gewusst, dass das ein Pfarrer ist. Ich dachte, was will der da mit dem Ghetto-Blaster? Warum?
Ja, und zwar, das war die Morgenandacht. In der Klinik gibt es immer eine Morgenandacht. Und ich kannte Herrn Pfarrer Büchs Vorgänger, den Herrn Schneider, glaube ich, ne?
Schmitz.
Und Herrn Pfarrer Büsch, den hatte ich noch gar nicht irgendwie kennengelernt. Und ich habe den einfach da sitzen sehen und der machte das. Aber wer das war mir gar nicht klar. Und dann saß ich in der alten Cafeteria noch und sah ihn durch die Tür hereinrasen, wie er so immer so rast. Und dann sah er mich und bremste und kam auf mich zu und stellte sich vor. Und das war eigentlich der Moment, in dem wir uns begegnet sind. Und das ist mir wirklich noch so in Erinnerung, als wäre es eben erst passiert. Ne?
Der rasende Pfarrer mit dem Ghetto-Blaster.
Ja, die anderen, die haben meistens ihre Gitarren dann dabei. Da war ich vielleicht ein bisschen irritiert. Nee, was ich noch sagen wollte, ist, was ganz wichtig ist, ist Vertrauen. Für mich war der entscheidende Punkt, dass ich irgendwo am Punkt meines Lebens stand und fragte, kannst du mit all diesen schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast, einfach noch vertrauen? Und eigentlich hätte ich es nicht mehr können. Dann ist mir aber aufgegangen, dass man ja keinen Menschen finden kann, dem man vertrauen kann, wenn man nicht Vertrauensvorschuss leistet. Und dann habe ich mir halt gedacht, wenn ich von 100 einen finde, den ich vertrauen kann, dann lohnt sich das einfach, diesen Vertrauensvorschuss zu geben. Und dem Paulushaus habe ich also allen, also nicht nur ein Pfarrer Bisch, diesen Vertrauensvorschuss gegeben. Und ich habe da Menschen gefunden, denen ich wirklich vertrauen konnte. Und ich hatte vorher die Erfahrung gemacht, dass ich wirklich nur Gott vertrauen konnte, sonst überhaupt niemandem.
Weil sie auch einfach häufig nicht verstanden worden sind.
Weil ich auch die anderen nicht verstanden habe. Weil wenn man krank geboren wird praktisch, ne, also krank ist, soweit man denken kann, dann sind Halluzinationen und Stimmen hören und sowas. Das ist was ganz, ganz Alltägliches. Wenn das nicht mehr da ist, dann fehlt irgendwas. Ne? Also ich bin eigentlich, soweit ich weiß, bis zum Tag meiner Einschulung war ich hochgradig psychotisch, würde ich das heute nennen, mit meiner Diagnose. Meine Diagnose ist im Moment paranoid halluzinatorische Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis.
Uff. Das können Sie also uns doch vielleicht übersetzen, Herr Tschunkert.
Ja, oder ich weiß es nicht so genau. Es ist eine Bezeichnung einer schizophrenen Erkrankung.
Das heißt, also, sei es mal laienmäßig, gespaltene Persönlichkeit oder dass Sie
Also es ist ganz einfach. Ich höre Sachen, die andere nicht hören, sehe Sachen, die andere nicht sehen und fühle Sachen, die andere nicht fühlen.
Gut, also dieses Wort Schizophrenie heißt ja gespalten, wobei wir uns das nicht so vorstellen sollten, dass diese Menschen gespaltene Persönlichkeiten sind, sondern diese Menschen leben in zwei Welten. So, und können auch zwischen diesen zwei Welten sich bewegen, wobei diese beiden Welten also voneinander getrennt sind, abgespalten sind. Ja, und dann gibt es halt eben die sogenannte psychotische Welt, die, so sagt man, uns, den normalen, sogenannten normalen Menschen, wenig zugänglich ist und schwer verstehbar ist, wo also Stimmen hören, Halluzinationen, ganz starke Angstzustände und andere Dinge eine Rolle spielen und dann natürlich auch unsere Realität, wo die sogenannten Normalen sich auch bewegen.
Mhm. Normal sein, was ist normal, was ist...
Da, darf ich da noch kleine Ergänzung sagen? Gerade in unserer seelsorglichen Begleitung im Paulushaus erleben wir, dass diese Erfahrungen, die oft in der Psychose gemacht werden, also in dieser sogenannten Anderwelt, aber dennoch oftmals wichtig für Menschen sind, wenn sie gewissermaßen aus dieser Krise heraus sind und genauso, jetzt sei es auch normal, wie du und ich sind, aber sehr wohl diese Erfahrungen noch im Hintergrund haben, über diese Erfahrungen zu sprechen und gewissermaßen diese Erfahrungen in der Psychose zu verarbeiten und sie in ihrem Leben zu integrieren. Und da bin ich auch vorsichtig geworden von sehr schnellen Stempeln, was ist jetzt krank und gesund. Ich habe sehr wohl im Einzelfall erlebt, dass Erfahrungen, die Menschen in Psychose gemacht haben, ihnen sehr kostbar geworden sind und die sehr wohl eine Bedeutung für sie auch in der normalen Welt haben.
Und warum das so ist, das hören wir gleich nach den Nachrichten um 9:30. Menschen, die psychisch krank sind, finden seelsorgerische Hilfe im Paulushaus in Köln. Pfarrer Büsch sagte soeben, die Grenzerfahrung psychisch kranker Menschen können auch eine positive Bedeutung haben. Sehen Sie das genauso, Frau Krämer?
Das sehe ich ganz genauso. Und zwar kann ich nur für mich reden. Ich weiß, dass es vielen anderen anders geht. Aber für mich war es einfach so, ich war total verzweifelt in der Situation, absolut alleine, hatte 2 Kinder und hatte auch keinen Menschen, mit dem ich reden konnte. Ich hatte also absolut keinen, der mir hätte helfen können. Und ich weiß also ganz genau, in diesem Moment saß ich auf dem Balkon und bat Gott, schick mir einen Menschen, damit ich nicht alleine bin. Und in dem Moment hörte ich eine Stimme, die mich fragte, willst du mir helfen? Und ich habe gesagt, ich Kleiner, was kann ich denn schon dir helfen? Und dann hat diese Stimme gesagt, lass dich fallen in Gott. Und das war eine persönliche, ich habe so ein bisschen gemerkt, wie mir so diese Marionettenfäden aus den Händen und überall herauswuchsen. Und ich habe mich wirklich 2,5 Jahre lang echt von Gott geführt gefühlt. Und von Kindheit an bin ich also Schmerzpatient, Essstörungen, alles. Bin also von Kindheit immer krank gewesen. Und in der Zeit, das war die einzige Zeit in meinem Leben, wo es mir richtig gut ging körperlich.
Wann war das?
Das war, das begann Weihnachten 88. Da hatte ich ganz schlimme Visionen und Depressionen und Endzeitvorstellungen.
Und waren Sie da schon sozusagen in ärztlicher Behandlung oder mussten Sie das ganz alleine mit sich ausmachen?
Ich habe das ganz alleine mit mir ausgemacht, weil ich wusste auch niemand. Das Jugendamt war auch da, aber kein Mensch hat begriffen, dass ich psychisch krank war. Die wussten nur, dass ich meinen Haushalt nicht mehr schaffen konnte und mit den Kindern irgendwie nicht mehr klarkam. Aber was da eigentlich war, das wussten die Leute vom Jugendamt auch nicht.
Und wie haben die Kinder reagiert?
Die Große, die hat dann damit reagiert, dass sie auffällig wurde in der Schule.
Wie alt war sie da so?
Die war damals 12.
Mhm.
Und die Kleine, die hat das nicht nur mitbekommen. Die war damals erst 2-3 Jahre alt. Und das ging also so weiter. Ich fühlte mich immer wieder von Gott geführt, aber habe dann die seltsamsten Sachen gemacht. Beispielsweise bin ich Kreise gegangen und Vierecke, weil das waren für mich Riten, die gemacht werden mussten, um den ganzen Zusammenhang also diese verrückte Welt wieder zurechtzurücken. Ich habe einfach gedacht, diese Welt ist verrückt, also spiele ich verrückt, um die Welt wieder zurechtzurücken. Es waren also wirklich positive Erfahrungen. Das war auch für mich, also als die Psychose weg war, da bin ich in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen, weil da waren die Schmerzen wieder da, die Übelkeit und all das, diese Mühsal des Lebens vor der Psychose, die waren wieder da. Nur ich konnte mich jetzt daran erinnern, wie es war. Vorher konnte ich mich da gar nicht dran erinnern.
Das heißt, es war auch ein Schritt, ein Bewusstseinsschritt, der da passiert ist.
Das war für mich
ist.
Der Schritt in das, eben das Verstehen Gottes und eines großen Zusammenhangs. Ich habe die Welt als großen Zusammenhang gesehen. Ich habe dann auch Fragen, die ich beantworten musste. Und zwar möglichst so, dass kein Menschen irgendwas Böses getan wurde.
Wenn Sie das so erzählen, dann sind das erst einmal auch für andere Menschen recht fremde Welten.
Ja.
Und von Ihnen weiß ich, Herr Dschunker, dass Sie ja sagten, ich habe viele, viele Jahre gebraucht, auch diese Welt, diese ganz andere Welt zu verstehen, obwohl Sie ja eigentlich eine pädagogische und eben psychotherapeutische Ausbildung gemacht haben. Was war denn das für ein Weg für Sie?
Ja, was war das für ein Weg? Ein ständiges Bemühen darum, diesen Menschen zu verstehen. Und zwar, was unterhalb dessen liegt oder dahinter liegt, was dieser Mensch offensichtlich präsentiert oder bietet. Ja? Also das Wesen zu erkennen. Also nicht nur das Psychotische, das Verrückte.
Sozusagen ja,
das Krankheitsbild nur zu sehen, sondern ja, die Seele zu sehen. Den Menschen in seinem Wesen. Und das ist das, was ich von meinen Klienten und Patienten gelernt habe. Ja, dazu gehört viel Unterstützung auch von außen, durch Supervision zum Beispiel. Und eigene Erfahrung auch in dem Bereich, sicherlich auch eigene Grenzerfahrungen. Ich kann mich noch gut entsinnen, als ich in diesen psychiatrischen Bereich eingetaucht bin, war für mich ein Interesse, so ein Erkenntnisinteresse im Grunde, zu verstehen, was ist das, eine Psychose? Ist das verrückt? Sind die Menschen verrückt oder was ist das eigentlich? Also der ganze Bereich außergewöhnliche Wahrnehmung zum Beispiel.
Gab es denn dann so einen Moment, wo Sie an Ihrem eigenen Verstand gezweifelt haben?
Nicht, wo ich an meinem eigenen Verstand gezweifelt habe, sondern wo ich selbst in eine Krise gekommen bin, so wo ich im Nachhinein sagen könnte, okay, das war eine psychotische Episode. Ich habe das Glück gehabt, aufgrund meiner Konstitution, dass mein Gefäß, meine psychische Abwehr und all das, was dazugehört, relativ stabil ist oder gut stabil ist, sodass ich also nicht vollkommen psychotisch dekompensiert bin. Aber ich habe so tiefer reinblicken können und erfahren können, was das ist, wenn die psychische Struktur, dieses sogenannte Funktionieren, wenn das bröckelig wird, brüchig wird.
Das heißt, es ist eine Grenzerfahrung, die eigentlich jeder erleben kann.
Die jeder erleben kann. Eine ganz
dünne Schicht zwischen der sogenannten normalen Wirklichkeit, wo wir alle meinen, wir sind uns ja einig, so ist es eben, und eben dem Eintauchen in die anderen psychischen Welten.
Ja, der Boden, auf dem wir uns recht sicher bewegen, der kann halt verloren gehen, zusammenbrechen. Das heißt, die innere Struktur, die uns aufrechterhält mit all den Abwehrfunktionen, die wir ja haben, sonst könnten wir das tägliche Elend ja gar nicht aushalten hier auf dieser Welt. Wenn das also brüchig wird durch irgendwelche Ereignisse, das können auch kleine Dinge sein, dann passieren halt solche psychotischen Dinge.
Herr Büsch?
Ich fand an der Schilderung von Frau Krämer interessant, wie sie so sinngemäß sagte, und ich hatte ein völlig anderes Gefühl, in der Welt zu sein. Plötzlich verstand ich große Zusammenhänge. Ich fühlte mich verbunden, rückgebunden mit dem Ganzen in die Nähe so einer fast kosmischen Verstehenserfahrung. Ich glaube, Sie merken hier, wie sehr diese Erfahrungen, die Elisabeth Krämer beschreibt und die sie erlebt haben, ganz ähnlich sind mit religiösen, mystischen Erfahrungen. Es berührt hier ja eine Tradition, die allen Religionen, eben auch der christlichen Religion, bekannt ist, eben das Phänomen mystischer Ganzheit, Verbundenheits- und Rückgebundenheitserfahrung. Und an diesem Beispiel, so wie sie es auch erzählt, denke ich, wird deutlich, wie oftmals Psychiatrie und Religion, ich sage das jetzt mal ganz pauschal, zumindest mitunter vom Erleben eng beieinander sein liegen können. Ich will also nicht idealisieren, aber ich finde das sehr wichtig, diesen Aspekt zu sehen, weil er sehr oft ausgeblendet wird.
Und das in dem Kontext der Psychiatrie bedarf einer besonderen Bedeutung. Also es hat Psychiater gegeben, die aufgrund ihrer Methoden, ihrer Diagnostik und ihres Krankheitsbildes und so weiter Jesus Christus zum Beispiel als schizophren dargestellt haben.
Ein ganz wichtiges Thema, das Verhältnis der Psychiatrie zur Religion. Sprechen wir gleich.
Domradio Gruppen zu Gast. Wir haben es gerade gehört, die Psychiatrie und die Religion, die haben kein leichtes Verhältnis miteinander. Man könnte es sogar eher als schwierig bezeichnen. Herr Tunkert, Sie als Psychotherapeut haben da schon das Beispiel gebracht, dass es Psychiater oder Psychologen gab, die Jesus als schizophren bezeichnet haben. Ist das das einzige Problem?
Ein ganz wesentliches Problem. Also so wie ich unsere Psychiatrie kennengelernt habe, ist das eine reine symptombezogene Psychiatrie und so dementsprechend wird auch behandelt. Leider ist der Inhalt einer Psychose nicht von Bedeutung oder weniger von Bedeutung für die Ärzte und Psychologen, und ich finde gerade das ist das Interessante. Ja? Natürlich ist es vollkommen richtig, die Menschen wieder funktionstüchtig zu machen und auf der Symptomebene auch zu behandeln, aber was ganz Wesentliches, Wichtiges und Bedeutungsvolles geht verloren, eben diese Bedeutungsebene.
Das heißt,
ein wichtiger Schlüssel, und für mich einer der wichtigsten Schlüssel zum Erkennen dieser Erkrankung,
das heißt,
oder dieses Zustandes.
Sie sprachen ja gerade eben von der Seele. Ist das der Schlüssel oder wo legen Sie jetzt dann die Finger in die Wunde bei der Arbeit der Ärzte heute im Umgang mit psychisch kranken Menschen?
Ja, Frau Krämer hat es ja in ihrem Beispiel auch deutlich gemacht. Also in der Welt, in der sich diese Menschen in diesem Ausnahmezustand befinden, ist eine Welt voller Bedeutung. Ja? Und die Bedeutung wird halt diesem Phänomen nicht gegeben von den Ärzten. Und die Seelsorger in der Landesklinik hier zum Beispiel haben eine ganz wichtige Aufgabe, eben diese Ebene aufzugreifen. Oder auch im Paulushaus wird das gemacht.
Herr Büsch, ist Seelsorge mit psychisch kranken Menschen eine andere als mit sonstigen Menschen, mit den sogenannten normalen Menschen?
Also zunächst möchte ich das Gleiche mit einem Ausrufezeichen betonen. Seelsorge muss immer Begegnung auch sein. Wirkliche Begegnung von Mensch zu Mensch, wo Nähe, wo Vertrauen, wo Offenheit, ja, wo Begegnung passiert. Und dies ist sicherlich so, ich sage, in dieser normalen, Anführungszeichen, Seelsorge und sicherlich auch der Schlüssel für eine gute der Psychiatrie-Seelsorge, dass sie eben versucht, in den unterschiedlichen Erlebniszuständen, wo Menschen zur Seelsorgerin, zur Seelsorger kommen, in Kontakt zu kommen. Und eben von dieser Ebene des Kontaktes, der Begegnung, in Perspektiven zu entwickeln, Verstehen zu entwickeln. Das sind ureigene heilsame Qualitäten.
Jetzt, wenn Sie sagen, verstehen, entwickeln, hatten Sie auch einen Prozess durchgemacht, eben diesem Verstehen näher zu kommen? War das anfangs für Sie schwer oder hatten Sie unmittelbaren Zugang zu dieser schon auch besonderen Form der Seelsorge?
Also beides. Sicherlich, auf der einen Seite gibt es Erfahrungen, die ich, die ein jeder Mensch in seinem Leben kennt, die in einer Psychiatrie-Erfahrung sicherlich dann extrem sind. Aber ich nenne ein Beispiel, jeder von uns kennt, wenn er euphorisch froh ist. Und der manische Mensch ist natürlich dann nochmal mit so und so viel Atü mehr euphorischer. Ist aber eine Spur, wo zumindest ein Einfühlen möglich ist. Jeder kennt Niedergeschlagenheit, auch Depressionen. Sicherlich ist es dann nochmal eine andere Qualität, wenn ein Mensch jahrelang extrem in einer Depression ist. Das heißt, hier gibt es schon Spuren des eigenen Einfühlens und Verstehens, weil eben Psychiatrieerfahrungen, Erfahrungen des Humanen, des Menschseins sind, eben aber in ihrer oftmals an der Grenze. Ich gestehe aber auch, dass es manche Erfahrungen gibt, die so fremd sind und dann auch ungeheuer schwer einfühlbar sind. Und das ist sicherlich bis heute ein Lern- und Verstehensprozess, dennoch in Begegnung zu kommen. Auch bei Erfahrungen, wo zunächst einfach ein großes Befremden
Gab es denn auch so etwas wie Aggression, der Sie begegnet sind, wo Sie auch sagten, also da bin ich jetzt hilflos? Da?
Ja, natürlich. Also wir waren bisher ja so bei diesem, die Elisabeth Krämer so, sie betont ja die nährende Seite der Religion, die beseelte Seite der Religion. Aber ich denke, ganz wichtig, jetzt betont gerade, was ich auch als Pfarrer erlebe, dass es ja nun ganz viele Menschen gibt, die ihre Verletzungsgeschichte, ihre bis hin Missbrauchsgeschichte mit Kirche, mit Amtsträgern. Und ich bin zunächst einmal als Amtsträger dieser Person auch ein gigantisches Übertragungsobjekt. Also, dass dass Menschen bei diesem Stichwort Pfarrer plötzlich an Erfahrungen erinnert werden, die sie mit einem Pfarrer irgendwann mal sehr verletzend gemacht haben. Und da bin ich zunächst einmal dann im ersten Kontakt Übertragungsträger und bekomme die ganzen Aggressionen mit.
Und wie Sie damit fertig geworden sind, hören wir gleich in der nächsten Stunde.
Domradio, Gruppen zu Gast.
Am Mikrofon für Sie, Birgit Schippers. Wenn Pfarrer Büsch in der Klinikseelsorge für psychiatrische Menschen arbeitet, da kommt ihm auch nicht immer nur nette Menschen unter, sondern manchmal muss auch wirklich jede Menge Aggression und Ablehnung erfahren. Herr Büsch, sind Sie da manchmal hilflos? Wie gehen Sie damit um?
Ja, ich denke, es ist schon eine Herausforderung, aber es ist wie in normalen Begegnungen auch. Je mehr es ihnen gelingt, zu verstehen, was eigentlich da an Dynamik in dieser Begegnung passiert, umso besser geht es, damit umzugehen. Und hier ist sicherlich Supervision, kollegiale Intervision. Und ich betone das, was ich am Anfang auch gesagt habe, sicherlich eine sach- und fachkompetente Ausbildung sehr hilfreich.
Trotzdem müssen Sie es aushalten, dass Sie eben nicht jetzt als der Herr Hüsch, sondern als Büsch, sondern als der Pfarrer Büsch angegriffen werden, dass da eine Menge Ressentiments sind gegen die Religion. Ist das jetzt ganz typisch, jetzt gerade nur für die Menschen in der Psychiatrie, für die Patienten, oder erleben Sie das bei den Ärzten auch?
Ich denke, da berühren wir jetzt eine vornehmere Ebene.
Ich mag so ein gewisses Riemeln.
Also ich denke, was man grundsätzlich sagen kann, jetzt auf den Hintergrund unserer Klinikseelsorge, für die ich sprechen kann, hier in den rheinischen Kliniken Kölns, ist es ein gutes Klima. Die Seelsorge hat da eine lange Spur und hier gibt es große Verdienste der Kolleginnen und Kollegen. Aber dennoch ist es mit der Religion ja so, dass dies heute ein Tabuthema ist und sicherlich auch bei den professionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei den Pflegenden, Sozialarbeitern, Psychologen und Ärzten. Und sie da natürlich die ganze Bandbreite dessen haben, die es heute in der Gesellschaft ist. Es gibt einige wenige, die aktiv vollziehen, wenn ich so sagen darf, wo dann auch sicherlich eine offene Begegnungsform ist. Es gibt sehr viel fragende, suchende Menschen wie in unserer Gesellschaft. Und es gibt sicherlich auch Menschen, die ihrerseits dann Verletzungen und schlechte Erfahrungen mit sich tragen. Und dies wird natürlich zunächst mittransportiert. Aber das möchte ich sagen, sehr häufig ergibt sich dann über den persönlichen Kontakt und vielleicht auch gerade über das Abarbeiten der Aggression eine Möglichkeit, einen neuen Boden zu finden und gerade oftmals die Aggression auch als Chance, miteinander weiterzukommen. Also ganz getreu der Formel von Sigmund Freud, da wo Übertragung ist, soll Beziehung wachsen. Mitunter gelingt es.
Mitunter gelingt es.
Ja.
Und ganz wichtig denke ich auch, dass eben auch während innerhalb der Klinik, einem Ort der Krise, wie Sie auch in Ihrem Prospekt schreiben, da sind Sie ja da, aber mit den Menschen, was machen die Menschen, wenn sie dann aus der Klinik rauskommen? Was sind so die Erfahrungen, bevor die Menschen jetzt zum Beispiel zum Paulushaus kommen? Sie haben sicher, Frau Krämer, da einige Erfahrungen. Wie gehen denn die Mitmenschen um, nachdem Sie also auch vermitteln können, ja, ich bin psychisch krank oder gewesen, bin jetzt in der guten Phase, dann vielleicht in der weniger guten. Finden Sie denn da Aufnahme oder Verständnis?
Bei mir war das so, da ich als Kind schon krank war, war für mich der Moment, in dem der Arzt mir sagte, Sie sind krank, ein unheimlich erleichternder Moment. Das heißt, dass für mich gar nicht, ich bin durch die Mängel, die ich durch meine Krankheit hatte, in ein so schlechtes Licht geraten, also wirklich von allen Leuten mit Flittchen und Schlampe und immer bezeichnet worden. Und dann habe ich...
Ja, die Frage, die ich jetzt stelle, ist auch, ja, das ist, Sie haben das erstmal persönlich als Erleichterung empfunden.
Aber ich bin also ein Einzelfall, also nicht ein Einzelfall, aber ein Ausnahmefall.
Denn ich könnte mir denken, dass ja auch viele Menschen mit psychischen Krankheiten, egal wo die jetzt liegen mögen, wir haben ja die ganze Palette schon mal so ein bisschen ausgebreitet zu Beginn der Sendung, ja auch eine Menge Ablehnung erfahren und du bist ja nicht normal und mit dir können wir ja überhaupt nicht umgehen und isoliert werden. Das ist aber jetzt nicht Ihre Erfahrung.
Also meine Erfahrung ist eben eine gegenteilige, weil ich vorher das, was die anderen erlebt haben, als sie noch gesund, als sie krank wurden, diese Ablehnung habe ich praktisch vorher schon erfahren. Bei mir ist es also genau umgekehrt. Ich habe vorher diese Ablehnung, als die Leute nicht wussten, dass ich krank war. Und in dem Moment, wo ich krank war, da war ich rehabilitiert praktisch. Ne?
Ja, da konnte man verstehen, warum sie einfach anders reagieren als andere.
Hm? Ja, also ich habe sowieso das Problem, dass ich, das ist nicht das Problem, aber ich habe das Problem, ziemlich alleine da zu stehen, auch unter Kranken, weil ich als Kind Stimmen gehört habe und Halluzinationen gesehen habe. Das ist für mich die normalste Sache der Welt. Und ich habe halt auch positive Stimmen. Ich habe Stimmen, die mir sagen, ach, das ist aber heute ein schöner Tag. Und dann haben Kollegen, denn die haben Stimmen, die sagen, du bist schlecht, spring aus dem Fenster, tu dieses, tu jedes. Also ich habe also mal jemanden kennengelernt, der wurde eingeliefert, weil er sein Sofa zerfetzt hatte. Und kein Mensch wusste, warum der das jetzt nicht gemacht hat. Und er hatte so wenig Vertrauen zu den Ärzten, dass er nicht erzählt hat, dass er eine Stimme hörte, die aus dem Sofa kam. Und da diese Stimme so realistisch war, war der festen Meinung, da sind jetzt Sender in diesem Sofa. Und aus der Verzweiflung heraus ist er hingegangen und hat das Sofa zerfetzt. Und die Umwelt hat nur gesehen, der hat auf einmal sein Sofa zerfetzt. Er hat aber nicht den Mut gehabt zu sagen, was wirklich war, weil das ist ja eine Sache, man hört eine Stimme und man weiß, dass es eine Stimme ist. Aber da ist ja der Verstand dann immer noch dazwischen.
Für so einen Menschen ist es dann sicherlich auch nicht einfach, dann aus dem Krankenhaus entlassen zu werden, wieder in den normalen Alltag zurückzukehren. Und dann gibt es ja, Gott sei Dank, seit ein paar Jahren das Paulushaus. Pfarrer Büsch, Sie haben schon so ein bisschen viel beigetragen, dass es das gibt, oder?
Ja, also zunächst ist es so, dass es die Klinikseelsorge an den Rheinischen Kliniken ja schon seit Beginn der Klinik gibt. Und sicherlich ist wichtig, die Klinik ist 75 gegründet worden in Köln-Merheim, ist wichtig, dieses Fundament zu sehen. In diesem Erfahrungsstrom und auch gewissermaßen in diese kollegiale Verbundenheit bin ich 1995 als Klinikseelsorger eingetreten und habe dann in guter Kooperation und Verbundenheit mit den Kollegen, F. evangelisch und katholisch, möchte ich betonen, sind wir gemeinsam auf den Weg gegangen und haben Dinge, die schon bereits auch angedacht waren, umgesetzt. Und meine Rolle in diesem Prozess war, dass ich der Verantwortliche war, also die Leitung des Paulushauses habe und sicherlich insofern also auch für die konkrete Umsetzung Promotor war. Hm. Aber ich denke...
Mit der Unterstützung des Generalvikars.
Das ist ein guter Hinweis. Also ohne Geld nichts los. Diese Einrichtung ist in der Tat 100% aus dem Etat des Erzbistums Köln finanziert. Und sie ist dank des ungewöhnlichen auch Engagements unseres Generalvikars, Herrn Feldhoff, der entgegen dem, was auf der Tagesordnung steht, nämlich Sparen und Zurückfahren, an dieser Stelle sehr bewusst, auch ich sage mal im Sinne unseres Stifters, gesagt hat, eine solche Einrichtung der Seelsorge, sie muss Platz haben. Es ist der unmittelbare Stiftungsauftrag unseres Herrn Jesus Christus, auch Menschen gerade in diesen Krisensituationen nahezustehen. Und das hat Priorität. Also dies kann ich so sagen, weil er dies auch in diesen Gesprächen deutlich gemacht hat, dass das eine persönliche Überzeugungstat auch war. Und da ist sicherlich sehr viel Dank da. Ja.
Und was das Paulushaus zu bieten hat, und das ist eine ganze Menge, das erzählen wir gleich. Ja. Domradio Gruppen zu Gast. Da gibt es das Paulushaus in Köln, wo psychiatrisch kranke, psychisch kranke Menschen Hilfe finden können, und zwar ganz besondere Hilfe, seelsorgerische Hilfe. Und um diesen Menschen zu helfen, gibt es natürlich auch jede Menge Angebote. Frau Krämer, Sie haben diese Angebote genutzt und Sie haben ihnen geholfen. Welche Angebote haben Ihnen geholfen?
Also ich habe eigentlich alles genutzt, was ich bekommen konnte. Was mir sehr geholfen hat, ist, es gab eine Schreibwerkstatt. Und in dieser Schreibwerkstatt bin ich wieder an meine Schreibe rangekommen, die ich auch jahrelang vergraben war. Und die Frau Henke, die macht das also auch wirklich unheimlich toll und machen Lesungen. Und dann gibt es Formen und Farben. Da habe ich mein Format gefunden, einfach über eine Kunsttherapie, mein eigenes Format gefunden. Und ich habe zu mir selbst gefunden. Dann gibt es Körperarbeitsgruppen mit der Frau Platzbecker. Die habe ich jetzt zum fünften Mal drin teilgenommen, und die Frau Platzbecker meinte, ich hätte also keinen großen Schritt, sondern einen riesen Sprung nach vorne gemacht. Dann
darf ich mal kurz dazwischen? Schreibwerkstatt. Sie, Pfarrer Büsch, haben ja auch ein Gedicht mitgebracht. Ist das in der Schreibwerkstatt entstanden oder wo kommt das her?
Ja, also das ist... Das Gedicht, Elisabeth Krämer hat es in einer Schreibwerkstatt geschrieben.
Ist ihr Gedicht. Also schön.
Also das ist mein Gedicht, und zwar ist das Paulushaus. Menschen, mit denen ich über Gott reden kann. Wunderbare Menschen. Hören mir zu, kommen auf mich zu, nehmen mich in den Arm, wenn mir die Welt übel zusetzt. Paulushaus, Geborgenheit. Das erste Mal das Gefühl, nach Hause zu kommen. Das habe ich also in dieser Schreibwerkstatt geschrieben.
Das heißt, Sie haben einmal Worte gefunden und Sie sagten dann
auch... Das Thema war Ort der Geborgenheit.
Das heißt, über das Schreiben haben Sie einfach auch nochmal so für sich die Worte finden können, die Sie gefühlt haben, dieses Gefühl der Geborgenheit nochmal auszudrücken. Das wiederum hat Sie bestärkt.
das hat mich gestärkt. Vor allen Dingen habe ich ja eben auch von allen Menschen so positive Rückmeldungen bekommen. Was viele Menschen nicht begreifen, ist, dass für mich das Schönste, was man mir sagen kann, einfach ist, du bist nett. Und man hat mir so oft so Übles hinterhergeschrien, dass ich, wenn mir jemand sagt, du bist nett, da fühle ich mich auch, fühle ich mich unheimlich toll. Und dann bin ich wieder an das Malen rangekommen und über diese Körperarbeiten bin ich sehr oft in Krisen geraten. Und
was heißt das, Körperarbeiten?
Beispielsweise der Herr Schunker, der hatte Body Enlightenment gemacht und das habe ich schon öfter mitgemacht. Und bei einer ganz bestimmten Bewegung kam mir was sehr Verdrängtes nach oben. Und ich war also total entsetzt in dem Moment, aber glücklicherweise war als seelsorgerische Begleitung der Pfarrer Büsch dabei. Und er hat dann sofort gemerkt, das ist jetzt was ganz Kritisches. Und ich habe das nicht das erste Mal mitgemacht, aber dieses Vertrauen, mich so fallen zu lassen, das hatte ich nicht. Das ist halt in den 3 Malen vorher gewachsen. Und so vertrauen zu können, dass man sich auf sowas einlassen kann, das hätte ich niemals gedacht, also, dass ich das jemals wieder könnte. Ich war so von mir überzeugt, dass ich der schlimmste und schrecklichste Mensch der Welt wäre.
Jetzt darf ich nochmal kurz fragen, Herr Junker, Sie sagen, Sie machten dieses Body Enlightenment. Das ist ja jetzt so sehr englisch. Können Sie es uns auf Deutsch ein bisschen erklären?
Ja, Body Enlightenment heißt übersetzt Körpererleuchtung. Gut, das ist bestimmte Körperübungen, körpertherapeutische Übungen, wo also Erinnerungen, Traumatisierungen, die in dem Körper gespeichert sind, also der Körper lügt nie, alle Erfahrung ist in jeder Zelle gespeichert, wo aufgrund dieser leichten Übung diese Erinnerung, dieses abgespaltene, aber im Körper gespeicherte, wieder sichtbar wird und spürbar und erlebbar wird und dann psychotherapeutisch oder gesprächsmäßig bearbeitet werden kann.
Das heißt also, die Menschen bewegen sich in irgendeiner Form im Raum mit oder ohne
kann
Musik?
Kann auch sein, aber es sind hauptsächlich Übungen im Liegen. So viel Wahrnehmungsübungen und ganz leichte Bewegungen mit bestimmten Körperteilen, mit den Armen, Schultern, mit den Beinen.
Und dann auch wiederum viel Verantwortung für Sie, wenn eben Dinge hochgespült werden, die plötzlich ganz schnell Hilfe bedürfen.